Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Freitag, den 11. September 2020. Wie geht's euch, Leute? Alles im Lack bei euch? Alles fit? Habt ihr die Woche gut überstanden? Ich hatte eine ziemlich harte Woche, deswegen ist der Podcast auch extrem unregelmäßig rausgekommen. Aber ich verspreche, ich gelobe Besserung. Und ich will es wieder regelmäßig tun, aber es ist einfach bei uns viel dazwischen gekommen. Vor allem, weil wir mit Erkan und Stefan vermehrt auf Twitch unterwegs sind und abends gamen und ich immer noch mit meinem Setup hart am Struggeln bin. Also ich habe echte Probleme, nicht nur mit meinem Computer, aber auch mit meiner Internetleitung, mit diesem Sky DSL, was ich mir bestellt habe. Und es ist alles ein bisschen schwierig und das Verrückte ist, ich bin die ganze Zeit eigentlich nur, wenn ich online bin, als Stefan und irgendwie zocken möchte, bin ich nur am Erklären, warum mein Internet so langsam ist. Währenddessen begrüße ich die neuen Follower. Es ist irgendwie ganz witzig und macht auch tierisch Spaß, aber es ist frustrierend, wenn das Bild immer hängt. Aber jetzt kommt mein neuer Mac. Yes, ich hoffe, dass er in der kommenden Woche dann verschickt wird und dann kann ich den anschließen und dann wird alles ein bisschen besser flutschen. Yo, heute ist der 11. September. Wie schön, oder? War nicht gestern der 10. September? War nicht gestern zufällig? Oder war das vorgestern? Der internationale Suicide Prevention Day? Moment, ich gucke jetzt mal nach. International Suicide Prevention Day. Also quasi der internationale, lass uns mal dem Selbstmord vorbeugen Tag. Wenn man das so schön sagen darf. Guck ich doch mal. Ja, ich stimme zu. Ah, fuck you, Google, ey. International Association for Suicide Prevention. World Suicide Prevention Day. Richtig. Warum komme ich da drauf? Weil ich mir denke, wenn der doch am 10. September ist, das ist ja, hätten sie ja am 11. September gemacht, oder? Dann hätte sich der Selbstmordattentäter vielleicht ist überlegt, einem anderen Datum zu machen. Oder vielleicht haben die sich damals gedacht, ah nee, heute geht's nicht, wir machen es morgen oder übermorgen. Oder, wer weiß, oder nehmen selbst und Mordattentäter sowas sowieso nicht ernst. So, wann ist es der World Suicide Prevention Day? Ganz groß steht's da, WSPD. WSPD. Das SPD steht für Suicide Prevention Day. Ja, aber wann ist der Tag? Wann ist der Tag? Klick hier. Es ist der Tag, es ist einfach ein Event. Wann ist der fucking Tag? Prevention Day. Every year suicide is... Okay, gut. Ohne Scheiß, es steht nirgendwo auf der Webseite von diesen Idioten, wann dieser Tag ist. Ist ja echt nicht zu fassen. Leute, echt, gebt euch bitte die Kugel. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Am 10. September, hier, gehe ich auf eine andere Seite. Auf der WHO-Seite, who.int, steht sofort World Suicide Prevention Day, WSPD, on 10th of September. Siehste, is organized by the International Association for Suicide, siehste? Punkt, Punkt, Punkt. Wahrscheinlich geht es dann weiter mit Prevention, aber am 10. September ist, hat jemand schon jemals diesen Zusammenhang hergestellt, oder? Dass am 10. Tag der Selbstmordpräventionstag ist und am 11. September hat sich dann der Attentäter gedacht, der liebe Mohammed Atta, da ist Atta, oder? Kommt daher Atta-Täter? Ist es ein Atta-Täter? Dachte er sich, okay, aber heute gilt's. Gestern haben sie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber heute, ja. Ich habe übrigens schon mal eine, Folge von meinem Comedy-Podcast über mein eigenes privates September 9-11-Erlebnis gemacht. Ich war nämlich am 11. September in USA und ich werde diesen Podcast am Ende dieses Podcasts anhängen. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Dann könnt ihr den Podcast von heute vor einem Jahr nochmal zum 11. September hören. Da habe ich mit meiner Frau Stefanie gemeinsam drüber gesprochen. Ich war damals, ich glaube, in Idaho unterwegs mit meiner Ex und wir sind im Wohnmobil gefahren und wir haben es in den Nachrichten gehört und dachten zuerst, es ist irgendeine verrückte, durchgeknallte Werbung. Aber hört es euch gerne selber an. Und ich habe mir damals tatsächlich, und ich habe jetzt vorher den ganzen Keller hier durchgewühlt, als ich dann mit Erkan und Stefan nochmal in den USA war, in New York, und zwar war das im August oder im Juli 2002 für Hetna TV, habe ich mir tatsächlich eine Cappy gekauft, wo drauf stand Ground Zero. Und da waren quasi, die war so in so richtig coolen Sonnenuntergangsfarben, so Miami-Weiß-mäßig bisschen. Und darauf war die schwarze Skyline von New York, natürlich mit den Twin Towers und ganz fett Ground Zero. Und ich habe es damals gekauft, weil ich es so absurd fand, dass da der Tourismus ganz eng mit dem Terrorismus zusammenhängt. Und dann habe ich einfach ein Souvenir von einem globalen Terroranschlag mir mitgenommen. Mir hat übrigens mein Kumpel hat mir ein T-Shirt mitgebracht aus den Philippinen, Mount Pinatubo, The Eruption of the Century. Ich hätte die beiden Sachen mal zusammen anziehen müssen, mein September 11 und mein Vulkanausbruch Mount Pinatubo T-Shirt. Hey, was geht ab? Alles klar bei dir? Ich mache gerade einen Podcast. Ja? Ja? Was brauchst du?
Wo ist der Stecker? WLAN.
Der WLAN-Stecker? Den habe ich rausgenommen. Warum? Weil das meine Leitung abgefuckt hat.
Ich kann nicht mehr spielen. Mein Internet ist im Arsch.
Ach, du musst über WLAN reingehen. Du musst über WLAN reingehen, nicht über Leitung. Ich habe es abgesteckt.
So oder so könnte ich dann nicht spielen. Ich könnte über LAN-Kabel nicht spielen und ich könnte Dings nicht spielen.
Wieso nicht?
LAN-Kabel, da musst du erstmal ein Kabel an so ein Devolo ranhaben.
Seht ihr dieses scheiß Internet? Mach doch einfach mit WLAN, mit Studio.
Mache ich auch.
Aber ja, und?
400er Ping.
Ja, keine Ahnung, ich krieg's auch nicht besser hin. Geht es im Kabel schneller?
Nein, eben nicht, aber WLAN.
Ja, dann muss ich jetzt beim Podcast anhalten für dich. Scheiße, Mann.
Alles gut, musst du nicht.
Warte, Aufnahme. So, das war gerade mein Sohn. Der hat Internetprobleme. Ich habe hier Internetprobleme vom Feinsten. Das ist Wahnsinn. Ich wollte ja eigentlich, ich habe mir Sky DSL geholt und Sky DSL sollte eigentlich genügend Upload für mich bringen. Was heißt genügend? Also 4 bis 5 Mbit pro Sekunde, um streamen zu können. Aber es hat eine lange Latenzzeit. Ich glaube, ich habe dann 500er Ping, was für Ego-Shooter scheiße ist, aber ich spiele keine Ego-Shooter. Er spielt allerdings Ego-Shooter. Das heißt, er braucht einen sehr, sehr kurzen Ping und braucht dafür ein anderes Internet als ich. Jetzt haben wir unseren alten Telekom-Vertrag noch und dieses Hybrid-Modem LTE hätte er dann komplett für sich alleine, aber irgendwie funzt es aktuell nicht so. Was wir übrigens auch gemerkt haben, ist, dass wenn wir zwei verschiedene Devolo-Systeme über die gleiche Stromleitung laufen lassen, dann stören die sich gegenseitig. Deswegen habe ich seins abgehängt und ich dachte eigentlich, sein Flur-WLAN müsste reichen. Es ist einfach zu kompliziert und ich versuche es allen recht zu machen. So bin ich halt. Seid ihr nicht auch so? Aber everybody's friend is everybody's asshole, oder? Ich glaube, das ist das Problem. Weil ich versuche ihm alles recht zu machen und dann kommt er zu mir und sagt, Papa, das geht schon wieder nicht. Wo ich mir denke, find doch mal selber die Lösung. Tüftel doch mal selber rum und komm nicht einfach angedackelt bei mir. Okay, er ist sehr selbstständig, aber vielleicht fehlen noch 1-2 Jahre. Meine Tochter, die ist so krass selbstständig, die hat sogar für sich durchgesetzt, dass sie an der Schule ihr Tablet verwenden darf. Also Hut ab für diese Leistung. Die wurde sogar von den Lehrern vorgeschlagen, Schülersprecherin zu machen. Und sie hat gesagt, nee, kein Bock. Ich muss mich auf mein Abi konzentrieren. Hut ab, oder? Ich habe mein Abi irgendwie, ich glaube, ich war high im Abi. Damals habe ich irgendwie ein bisschen so mit Kiffen rumexperimentiert. Und als ich dann meine Abi-Feier irgendwie so nicht so richtig mitbekommen habe, habe ich mit der Scheiße wieder aufgehört. Es war, glaube ich, so ein halbes Jahr. Aber mein Abi war sowieso nur Englisch-Leistungskurs und Kunst-Leistungskurs, was ich beides super konnte. Und dann hatte ich noch Mathe und Geschichte, Grundkurs. Mathe war ich eigentlich auch sehr gut und Geschichte so lala. Das hat mich dann auch ein bisschen runtergezogen. Am Ende hatte ich ein 2,2 Abi, ohne jemals was dafür zu tun. Und meine Tochter, die weiß ich nicht, die haben jetzt andere Regeln. Und die kommt jetzt eben in die Oberstufe, in die 11. Klasse oder ist jetzt da schon. Auf jeden Fall, ich war vorher stehen geblieben beim 9-11 und ja, Wahnsinn, ich war da schon mal oben auf den Towers. Wer von euch war schon auf diesen beiden Türmen oben drauf gestanden? Es ist schon ein komisches Gefühl. Ich weiß noch genau, wie es war, dort die Lobby zu betreten von diesem Gebäude und dann mit dem Aufzug hochzufahren und durch welche Security. Du musstest damals schon immer durch Security durch, wenn du diese Lobby betreten wolltest. Und bin da ewig oben gestanden. Ich glaube, es gibt auch ein Foto von mir, wie ich da ganz verträumt dieses Dach runtergucke in den Nachthimmel und mega, mega lange Haare und so einen komischen riesengroßen Ohrring im Ohr. Naja, gut, das war ja 1989. Da war alles ein bisschen anders. Da ist ja gerade erst kurz danach die Mauer gefallen. Verrückt, oder? So, ich habe einen geilen Auftritt gehabt gestern mit John in Wendlingen. Es hat tierisch Spaß gemacht. Wir haben einen Open Air gehabt. Ein bisschen störend war, dass hinter der Bühne Autos durchgefahren sind und Leute gehupt haben, weil sie sagen: Ah, da ist was, da stören wir mal kurz. Sehr witzig. Oder nebenan war auch ein Eiscafé, wo die Leute quasi immer reingerufen haben. Die haben das Gefühl, wenn du als Erkan und Stefan bist, dass es lustig ist, wenn man Hey Bunny reinruft oder Hey Stefan, keine Ahnung, dein Trainingsanzug, dein Handtuch hängt schief. Wo ich mir denke, ja, wir spielen solche Typen, aber es ist trotzdem Arbeit, da auf der Bühne zu stehen. Und wenn dann einer, der keinen Eintritt gezahlt hat, von draußen immer Sachen reinruft, weil er besoffen ist, nicht so geil. Und dann bist du in dieser blöden Situation auf der Bühne, dass du es ja hörst, weil es irgendwie neben dir oder hinter dir passiert, aber das Publikum im Saal überhaupt nicht. Oder im Saal oder da im Zuschauerbereich. Und die haben es einfach nicht mitbekommen, dass hinter mir ständig einer ins Ohr reingerufen hat. Und John und ich haben uns, während wir unseren Auftritt hatten, immer so angeguckt, von wegen, sagen wir jetzt was oder sagen wir nichts. Und irgendwann kommst du in den Punkt, dass du versuchst, in die Lücken, wo der andere nicht schreit, reinzureden. Und dann hab ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's. Sag mal, hört ihr das überhaupt? Und dann habe ich zu dem gesagt, er soll einfach mal hier aufhören, der stört den Eintritt, er stört den Auftritt. Ist einfach eine schwierige Geschichte gewesen. Aber ich glaube, das Publikum hat es gar nicht als so störend empfunden, wie wir beide auf der Bühne. Und die haben es Gott sei Dank nur so am Rande mitbekommen. Aber normalerweise sitzen ja solche Leute im Saal, die nennt man Heckler. Und mit Heckler musst du eigentlich auch klarkommen, wenn du Stand-up-Comedian bist. Und da gibt es auch so ein paar so Tricks. Also, keine Ahnung, wenn du auf der Bühne stehst und du vergisst einen Text oder irgendjemand sagt einfach langweilig oder. In den USA ist das richtig verbreitet, in Deutschland Gott sei Dank nicht so. Und ich habe das Gefühl, wenn Deutsche reinheckeln, dann ist es eher so, ich mache das jetzt, um zu stören, ich bin jetzt ein bisschen frech. Und dann erwarten die aber überhaupt nicht, dass du dann aber auch zurückschießt. Und da muss man halt dann auch ein bisschen vorbereitet sein. Also erstmal so ein kleiner Tipp für außerhalb meines Kurses für Stand-up-Comedy. Das Wichtige ist, dass du nicht unsympathisch wirst und auch nicht deine Machtposition auf der Bühne überreizt. Das Beste ist eigentlich, wenn du den Heckler und das Publikum quasi, wenn du das Publikum gegen den Heckler ausspielst, ja, also das, so, dass er dann der Depp ist und dass du nicht das Arschloch bist, wenn du dann quasi zu sehr draufhaust, weil du bist ja der mit dem Mikro. Das kann man zum Beispiel sagen, ja, Gott sei Dank habe ich ein Mikro und du nicht oder sowas. Oder keine Ahnung, gib ihm mal ein paar Buntstifte, da kann er sich da hinten in die Malecke setzen. Oder wissen deine Betreuer eigentlich, dass du hier bist, ist auch was Lustiges. Da gibt es ein paar so Standards. Also wie man mit Hecklern umgeht, werde ich auf jeden Fall mal eine kleine Exkursion machen in meinem kleinen Kursus, wie wird man Stand-up-Comedian. Aber das hat ein bisschen gestört. Ansonsten war es ein geiler Auftritt. Open Air. Im September ist ja immer ein bisschen wackelig. Da denkst du dir, ah, ob das Wetter hält, hast du vielleicht dann ständig wenn es zu warm ist, hast du irgendwelche Mücken, die im Scheinwerferlicht ständig vor dir herschwirren und du musst dauernd mit den Händen rumfuchteln. Oder es fängt zu regnen an, oder die Akustik ist scheiße, oder es sind zu viele Kinder da, weil die Leute dieses Open-Air-Biergarten-Feeling immer mit, ich bringe die ganze Familie mit, verwechseln. Und dann stehst du auf der Bühne und vor dir fahren Kinder mit dem Kickboard durch den Kies und rufen da und Sachen rein. Kannst du mal einen Luftballon aufblasen oder sowas? Das stört. War gestern Gott sei Dank nicht der Fall. Es war ein erwachsenes Publikum, es war ein cooles Publikum und in der ersten Reihe ganz rechts von der Bühne aus saßen auch ein paar von unseren Twitch-Fans. Nämlich der Gatzer war da. Und die lila Apfel und pinker Apfel, ist geil, die Leute, man kennt die alle nur vom Namen. Auf jeden Fall drei Geschwister waren das noch und fünf oder sechs Leute. Und wir haben uns super gefreut und wir haben auch ein Fangeschenk bekommen. Und das möchte ich euch zeigen. Schaut mal, und zwar ist auch irgendwo ein Zeitdokument in Zeiten von Corona, bekommt man eine Corona-Maske geschenkt. Und zwar haben die selber eine machen lassen. Und zwar sieht die so aus. Ist das nicht geil? Da haben die unsere Erkan und Stefan Zeichentrick-Characters drauf gemacht und haben Hundesalon Corona draufgeschrieben. Weil wir das ganz oft wohl irgendwie beim Gamen sagen, dass wir sagen, wir wissen zurzeit nicht, wann welche Auftritte stattfinden, wegen diesem, eigentlich wollen wir sagen, Hurensohn-Virus, aber bei John hat statt Hurensohn sein Autokorrekt mal Hundesalon gemacht und seitdem sagen wir Hundesalon statt Hurensohn und es ist eigentlich viel lustiger. Und weil wir das immer sagen, haben wir jetzt eine Hundesalon-Corona-Mund- und Nasenmaske bekommen und ich finde es mega geil. Ich finde es auch geil, wenn unsere Fans so eine Art, ja, wenn die so eine liebevolle Kreativität entwickeln und so quasi unsere paar Jokes dann nochmal auf eine andere Ebene heben. Und es ist mega, mega toll. Mir hat zum Beispiel auch die Fünx, ich weiß nicht, ob die den Podcast hört, die hat Dönertiere gehäkelt. Die kamen auch mit der Post. Wie süß ist das denn, oder?
Yum, 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 yum.
Da macht man natürlich gleich sofort das hier, wenn man zwei solche Tierchen bekommt. Und damit wir eben mal ewig Döner-Nachwuchs haben. So, also vielen, vielen Dank an den Gatzer und die ganze Apfelcrew und vielen Dank an die Fünks für diese tollen Fangeschenke. Hat uns riesig gefreut und ja, dann sind wir gestern Nacht noch online gegangen und haben bis um 2 Uhr noch was, glaube ich, haben wir gestreamt. Einfach nur just chatting. John und ich einfach nur blöd in die Kamera gelabert und unsere Zuschauer begrüßt und Fragen beantwortet. Und es war so geil. Es haben uns eigentlich bis zum Schluss, bis wir abgegeben haben, haben es 250 Leute zugeschaut. Und es ist ein cooles Gefühl. Es ist wirklich ein cooles Gefühl. Wir sehen da auch viel Potenzial und wollen da viel, viel, viel mehr machen. Wahrscheinlich werden wir heute Abend nochmal was zocken. Und heute früh bin ich dann relativ früh aufgestanden und mit dem Zug nach Hause gefahren von Wendlingen. Mein Hotel war in Weihingen bei Stuttgart, da ist ja alles Ingen. Und dann bin ich dann in die S-Bahn-Ingen gestiegen, nach Stuttgartingen. Und von Stuttgartingen dann mit dem ICE-Ingen, Ehringen, Öhringen, Merklingen. Hey, da ist ja nur Ingen da, das ist Wahnsinn. Dann nach Hause gefahren. Und es war so witzig, ich bin dann quasi über Ulm, Augsburg nach München gefahren und dann von München aus dann mit dem Regionalexpress weiter. Und in Augsburg, also neben mir saß so eine Frau, die hat einfach gepennt. Die hatte so, keine Ahnung, hatte eine Jeans an und dann eine Jacke und Kopfhörer und hat da wirklich so war völlig ausgenockt mit Sabba aus dem Mund und volles Programm. Und zwischendurch hat sie mir kurz aufgeguckt, hat sie weggepennt und dann bei Augsburg ist sie plötzlich aufgewacht, hat sich hingestellt in ihrem Sitz, hat ein paar Mal durchgeschnauft, hat sich umgedreht, hat die Jacke ausgezogen und hat da so eine weiße Bluse an. Und dann dachte ich mir, okay, die braucht jetzt vielleicht Hilfe. Will die aufstehen? Was will sie jetzt? Hat dann ihre Tasche, die sie die ganze Zeit auf dem Schoß hatte, so eine Reisetasche, so eine Weekender-Bag, hat sie dann auf den Sitz gestellt und hat dann irgendwie so versucht, also es wirkte so, als würde sie ihre Gedanken sammeln. Und dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie raus? Soll ich was hochheben, runterheben von dem Gepäckfach oben? Und dann sagt sie, nein, ich müsste jetzt einfach kurz raus. Könnten Sie kurz auf meine Sachen aufpassen? Und ich so, okay, gut. Ist dann quasi aufgestanden, hat eine Tasche genommen und ist im Klo in der Zugtoilette verschwunden und kam die nächsten 15 Minuten nicht mehr raus. Und ich dachte mir, shit, was ist denn mit dir los? Pennt da im Zug, ist voll ausgenockt. Dann ist sie so völlig verwirrt. Irgendwie steht sie da komisch rum und dann geht sie aufs Klo und kommt 15 Minuten nicht wieder. Ich habe mir schon irgendwie Sorgen gemacht. Plötzlich kommt die aus der Zugtoilette in einer Abendkleidrobe, total geschminkt, Haare perfekt gestylt, Wimpern angeklebt, Make-up roch gut ohne Ende, mit Stöckelschuhen und hatte ihre Klamotten irgendwie unter dem Arm, die sie vorher anhatte. Es war so völlig crazy. Also okay, in der Zugtoilette sich umziehen ist vielleicht jetzt nicht so das der allerschönste Ort, um sich irgendwie schön zu machen, aber offenbar hatte die wohl einen schönen Termin in München und hat sich da ein Kleid angezogen und sich hergerichtet vom Feinsten. Und dann stand sie da, hat sich nicht wieder hingesetzt, wollte wahrscheinlich auch keine Knitter ihr Kleid machen im ICE. Und ich habe dann, hinter mir war schon ein Sitzplatz frei, ich habe dann gesagt, okay, ich gebe Ihnen ein bisschen Raum. Und dann hat sie die letzten 10 Minuten, wie wir nach München reingefahren sind, hat sie damit verbracht, ihre Hose und ihre Bluse und alles, was sie vorher anhatte, zu aufzuräumen und zu falten und ihn in die Tasche reinzusortieren. Und es war so geil, weil die hat gefaltet, das war so echt Origami-Style. Die wusste halt ganz genau, wie sie... Die hat ihre Klamotten so gefaltet, dass du das nachher nicht mehr bügeln musstest, wie das, wenn du es wieder auffaltest. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber ihr wisst doch so, wenn der ICE in den Bahnhof einfährt, die ganzen Allmanns stehen schon 10 Minuten vorher auf und stehen im Flur, damit sie möglichst schnell dann auf den Bahnsteig kommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so typisch deutsch irgendwie, 10 Minuten vor Einfahrt in den Bahnhof schon zu stehen. Im Flieger ist es ja, glaube ich, auch so. Und neben mir stand tatsächlich, es ist nicht allmannmäßig, aber eine japanische ältere Dame. Und die hat ihr immer beim Klamottenfalten zugeguckt, aber wirkte irgendwie beeindruckt. So, weißt du, so aufräumen mit Marie Kondo-mäßig. Ich weiß genau, wie man Hemden, Blusen etc. faltet. Und die hat es begutachtet und hat es gut geheißen. Also muss ich schon sagen, gut gehießen, gut geheißen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und dann steigt sie aus und stöckelte dann halt einfach von dannen zu irgendeiner bestimmt sehr, sehr schönen Veranstaltung, für die sie sich hergerichtet hat. Aber cool, fand ich total beeindruckend. Als Mann kann man so eine Transformation einfach überhaupt nicht machen, oder? Ich meine, Kleider machen natürlich auch bei Männern Leute. Du kannst dir halt einen Anzug anziehen, aber es ist halt immer dasselbe. Uns Männern steht da nicht so viel zur Verfügung, außer du gehst so in die Conchita-Wurst-Richtung. Aber eigentlich dunkler Anzug, Hemd und Krawatte in verschiedenen Farben, das war's eigentlich, oder? Oder du gehst ganz hart auf Fliege. Fliege beim Smoking ist natürlich Pflicht. Krawatte mit Smoking geht gar nicht. Aber in der Regel, mein Gott, musst halt einen coolen Anzugschnitt finden, der irgendwie zu deinem Body passt. Aber du kannst nicht so aus den Vollen schöpfen wie Frauen mit Kleidern. Es ist ja ein riesengroßer Unterschied auf einmal. Und es war schon beeindruckend. Fand ich extrem uplifting. Wie würde man auf Deutsch sagen? Ich fand es sehr einfach ein positives Erlebnis. Ja, Leute, der Podcast nähert sich dem Ende. Ich wollte euch noch eine Sache, hatte ich mir notiert, was ich euch erzählen wollte. Ja, genau, richtig. Am 26. September mache ich eine bayerische Comedy-Lounge in Fürstenfeldbruck. Die Fürstenfeldbrucker machen dort in der Martha-Halle, also auf dem ganzen Gelände dort, machen die eine Art Brauchtumsfestival. Und im Rahmen dessen soll ich auch meine Comedy-Lounge, also am Samstag, den 26.09. dort machen, in der Martha-Halle. Also die Comedy-Lounge Fürstenfeldbruck findet diesmal nicht in der alten Druckerei statt, sondern in der Martha-Halle, Brauereihalle oder was auch immer das ist. Eine sehr, sehr schöne Halle. Und kommt dahin, da gibt es zum Beispiel, wird es auch was zum Essen geben. Und auftreten, wer denn? Wickerl, Boris Kabarett. Kennt ihr den Wickerl? Alle, die jetzt nicht aus Bayern kommen, das sind die Namen, auf die man sich in Bayern einstellen muss. Der Wickerl kommt, ja. Der Cengiz Öztunç kommt. Und wer kommt noch? Wer kommt noch? Ja, sag einmal. Wickerl, Cengiz und... Ich habe doch mit den Leuten geschrieben, bin ich jetzt total bescheuert. Dann schaue ich doch lieber nochmal hier kurz in meine WhatsApps rein. Sag einmal, wer hat mir denn... Komme ich jetzt nicht mehr drauf. Der Wickerl auf jeden Fall, der Cengiz. Die Konstanze Lindner kann leider nicht. Ach ja, genau. Der, wie heißt er? Der Berra heißt er, genau. Der ist auch richtig lustig. Den habe ich mal bei einer Show vom Cengiz kennengelernt in Reichenhall, in Reiherheu. Der Berra macht eigentlich viel mit Gitarre. Bei mir wird er ohne Gitarre machen, aber ist extrem lustig. Also kommt vorbei, der Manuel Bär, a.k.a. der Berra, dann Martin Vichari, a.k.a. der Wickerl und der Cengiz, a.k.a. Spaßbremse auf Instagram, wird sehr bayerisch und sehr lustig. Und das Witzige ist, wenn du mit solchen Leuten WhatsApp schreibst, die schreiben alle Dialekt. Kennt ihr auch solche Leute, die nur in Dialekt schreiben? G'frei mi oder wannst mokst kannst a wegen frierer Schema, wo du denkst, Alter, habt ihr euer Handy da angelernt? Ich meine, die müssen doch am Anfang, wenn die anfangen mit Dialekt zu WhatsAppen, echt richtig hart mit ihrem Autokorrektur strugglen, bis das Handy endlich mal aufgibt und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt als verbale Äußerung, als probate, als Wort. Ja. Ich mache den Spaß jetzt mal mit bis zum nächsten Factory Reset und dann sage ich wieder, ey, was schreibst du hier? Man kann ein Handy so trainieren. Ich habe meiner Mama, ein altes iPhone 6 von mir mal geschenkt. Das nutzt sie bis heute. Und da habe ich ganz oft in so einer Textdatei, habe ich statt Enkelkinder Ekelkinder geschrieben und habe das auf dem Handy versteckt. Sie findet es ja eh nicht. Und habe dem Handy das Wort Ekelkinder beigebracht, bevor es Enkelkinder schreibt. Und seitdem ist so, immer wenn meine Mama schreibt und Grüße an die Enkelkinder, schreibt sie Grüße an die Ekelkinder. Und dann kommt dann sofort eine Nachricht vorbei. Schon wieder. Tut mir leid, Enkelkinder. Ah, so lustig. Einfach das. Macht es mal, wenn ihr alten Leuten ein Handy schenkt, programmiert vorher ein paar Begriffe rein, wo ihr wollt, dass es Autokorrektur ihn immer abfuckt. Es ist schön subversiv. Und ich habe eine Buchungsanfrage bekommen für eine Geburtstagsfeier für nächstes Jahr am 26. Juni in Künzelsau. Da wird jemand 50 Jahre alt. Und ich kann es leider nicht annehmen, weil am 27. Juni, am nächsten Tag, werde ich auch 50 und ich will dann nicht an meinem Geburtstag zurückreisen müssen, sondern möchte ich für meine Family da sein. Obwohl es natürlich coole Kohle gewesen wäre, aber das ist leider schade. Aber ansonsten könnt ihr, wenn ihr Geburtstagsanfragen habt, wenn ihr Feiern machen wollt oder so, schreibt mich einfach an, ja? Schreibt mich an mail@florian-simbeck.de oder geht auf eventpeppers.de, da könnt ihr mich auch buchen. Geht auf meine Webseite, auf Kontakt und dann da unten seht ihr dann quasi Eventpeppers. Da könnt ihr mich buchen für Hochzeiten, Firmenweihnachtsfeiern oder genau, Silvester. Ja, Silvester ist ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Genau, das wollte ich euch auch nochmal da lassen. Wobei die freien Termine auch schon langsam wieder rar werden. Also 26. September, Fürstenfeldbruck, Borisch, Comedy Lounge. 27. wird die Comedy Lounge in Augsburg sein, diesmal an einem Sonntag. Und am 28. am Montag ist die Comedy Lounge in Dachau. Nur die Ingolstädter Comedy Lounge, obwohl da richtig Tickets verkauft wurden, muss abgesagt werden. Leider. Ja. Ich hatte Marvin Spencer und Tobi Freudenthal gebucht und ja, die überlegen sich jetzt, ob sie dann für den Augsburg und für den Dachau-Termin überhaupt noch kommen sollen, nur für zwei Termine anreisen. Es ist richtig scheiße, dass die Ingolstädter Location da sagt, ja, es ist alles für uns ein bisschen schwierig und wir machen nicht genug Umsatz und also die haben wir jetzt uns entschieden, das Ding abzusagen. Ist ein bisschen kacke, aber was willst du machen? Die wollen halt einfach ihren Gewinn maximieren. Und wir müssen jetzt dafür Scheiße fressen und unsere Comedians umbuchen. Und ich überlege mal tatsächlich, mir eine neue Location zu suchen in Ingolstadt. Falls jemand in Ingolstadt was weiß, einen coolen Raum mit Bühne und Publikumsbespaßung, am besten noch mit Gastro, gebt mir bitte Bescheid. Wäre vielleicht die beste Alternative, als sich dann immer mit diesem Laden rumschlagen müssen, die eigentlich immer nur kompliziert sind. Und egal. Scheißegal, Leute. Darf man doch auch mal sagen, oder? Ich meine, ich mache immer die Abstriche. Ich sage, okay, ja gut, dann verzichten wir auf das. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, wir zahlen natürlich das volle Essen, wenn wir bei euch was essen. Jedes Mal, wenn wir da essen, zahle ich über 100 Euro für Essen. In jeder anderen Location müssen meine Künstler nichts zahlen, die da auftreten. Aber da müssen wir immer voll latzen. Nervt mich ehrlich gesagt. Nein, genau, ich mache jetzt ich entscheide jetzt einfach. Na, schauen wir mal. Okay, das war mein Comedy-Podcast für heute, für Freitag, den 11. September. Ich hänge jetzt hinten dran den Podcast von vor einem Jahr. Da gehe ich ein bisschen über meine persönliche 9-11-Story, gehe ich ein bisschen drauf ein. Meine Frau erzählt auch was dazu. Und ich bedanke mich bei Hartig Timepieces, die diesen Podcast immer schon sponsern. Ich bedanke mich auch bei Big Mike's Food, geht auf bigmikes.de, der macht super Grillsoßen und Big Mike gibt euch, weil ihr von mir rübergeschickt werdet, bekommt ihr, wenn ihr eine Grillsoße, eine Barbecue-Soße in seinem Webshop kauft, sogar 20% Nachlass. Jawohl, super Schlimmbecks Fan Discount. Das heißt, ihr gebt quasi als Coupon am Schluss Simbeck ein beim Auschecken und dann bekommt ihr 20% Nachlass auf eure Barbecue-Soße oder auf euer super New Orleans-Style Ketchup oder auf euer Honey Mustard-Soße. Meine persönliche Lieblingssoße, Big Mike's, macht richtig geile Soßen. Andere Schlimmbäckchens können sich auch nicht irren, die haben schon welche bestellt und finden sie richtig lecker. Die ist nämlich komplett aus ökologischen Bio-Zutaten hergestellt. Selber kein Bio-Zertifikat, aber sie kaufen biozertifizierte Zutaten ein, zum Beispiel Honig aus dem Nachbarort und so weiter. Und da macht ihr mit Sicherheit nichts falsch und ihr unterstützt damit einen kleinen, coolen Betrieb, der sowas mit sehr viel Liebe und Handarbeit herstellt und es schmeckt auch noch gut. Dann bedanke ich mich jetzt bei allen meinen Schlimmpresarios und zwar als da wären Florian Höfle. Florian, wir sehen uns hoffentlich in Dachau. Dom Thuli, danke für deinen Support. Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Dankeschön. Luna, wir sehen uns hoffentlich in Frankfurt, wobei ich noch nicht weiß, ob die Auftritte stattfinden. Das ist auch so eine Scheiße mit diesem Hundesalon Corona, dass man immer erst so eine Woche vorher weiß, findet der Auftritt statt oder nicht. Und ob jetzt Karten verkauft wurden oder nicht, weil die Leute sind zögerlich, beziehungsweise die Regularien ändern sich oder die Veranstalter verlieren den Mut oder müssen sogar Insolvenz anmelden, hatten wir auch schon in vielen Fällen, dass eine Show abgesagt wurde, weil die Veranstalter, weil denen die Luft ausgegangen ist. Es ist echt eine bittere, bittere Zeit. Und wenn ihr Künstler unterstützen wollt, dann fangt bei mir an. Ja, geht auf florian-simbeck.de/podcast und schließt bei Steady oder Patreon ein kleines Abo ab und dann bekomme ich 1 € bis 3 € im Monat und das würde mich sehr, sehr freuen. Und meine Familie würde ich euch auch danken. Im Augenblick ernähren die sich wirklich nur von trockenen Ramennudeln, sogar ohne Wasser, weil wenn ich Heißwasser anstelle, wird das Internet langsamer. Es ist alles so schwierig bei uns. Aber dank euch, dank meinen Schlimmbäckchen, danke an Michi Lust, Angelika Ruby, Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, dank diesen netten Leuten kommen wir einigermaßen durch die Krise. Danke Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brügmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Moment, Mark DeLorean, Sebastian Veit. Habt ihr gemerkt, wie ich jetzt versucht hier, ohne hinzugucken, die Abspannmusik reinzufahren? Und dann habe ich dann doch wieder die Zeile verrutscht. Sebastian Veit, Marco C.H. Power, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, die es jetzt endlich schafft, die Podcasts nachzuhören, weil sie so busy war in letzter Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut. Dein Ingolstadt. Danke für deinen Support bei der Comedy Lounge Ingolstadt und beim Erkan und Stefan Auftritt in Schrobenhausen übrigens. Liebe Ingolstädter, wir kommen mit Erkan und Stefan nach Schrobenhausen. Es ist schon bald ausverkauft. Gebt Gas und holt euch die letzten Karten. Danke an Ben Schlimbeck und alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Das freut mich wahnsinnig. Und Alex van Laak, ich hoffe, wir sehen uns in Fürstenfeldbruck. Macht ein bisschen bekannt in der Community. André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Wir sehen uns wahrscheinlich in Augsburg oder in Dachau. Also, ist gut. Danke für euren Support. Und wir hören uns wieder am Montag. Genau, am Montag hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute. Bleibt gesund. Fettes Merci für euren Support. Falls ihr uns zugucken wollt auf Twitch. Auf twitch.tv/Erkan und Stefan. Genau. Alles klar, mach's gut. Ciao. Servus. Ich beende hier mit meinem Podcast. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast. Jawohl. Es ist Mittwoch, der 11. September 2019. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier. In meinem mobilen Podcast-Studio. Wir haben uns vorgenommen, heute über schreckliche Urlaubserlebnisse zu sprechen. Ich habe es letzte Woche schon angedeutet. Ich möchte über meinen persönlichen 11. September sprechen. Ja, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ich glaube, das wird beim 11. September nicht wirklich anwendbar sein. Manche Erlebnisse sind vielleicht doch zu schlimm. Aber der 11. September hat damals einen tiefen Keil in meinen Urlaub reingetrieben. Ich war Gott sei Dank nicht mittendrin, aber ich habe ihn einigermaßen live erlebt, so wie man live erleben kann, wenn man in den USA ist. Dazu aber später. Jetzt als allererstes muss ich mich entschuldigen. Ich habe schon wieder ein Schlimmbäckchen vergessen zu erwähnen. Ich bedanke mich ja immer am Ende meines Podcasts im Abspann sozusagen bei den Podcast-Abonnenten auf Patreon und Steady. Das könnt ihr auch machen und dann werdet ihr am Schluss auch erwähnt. Und ich habe vergessen, den lieben... Das letzte Mal hatte ich vergessen, Sebastian Lauterbach zu erwähnen und habe ihm eine große Fanfare gegeben und habe ihm gedankt, als wäre er ein Schlimmpresario. Und diesmal habe ich Party Klaus vergessen, in der ganzen Aufregung. Also, auch Party Klaus wird am Ende dieses Podcasts nochmal eine Dankesfanfare erhalten. Und das war jetzt die Vorrede. Ich komme direkt zurück aus Leipzig, wo ich gestern war. Und heute gehe ich nochmal zu John und wir proben nochmal, ganz brav. Und bereiten uns auf die Tourtermine vor, die dann kommen, beginnend nächste Woche ab Dienstag, dem 17. Da sind wir nämlich in Mannheim im Kapitol. Und es gibt noch Karten. Es gibt noch Karten. Ich glaube, 100 Tickets oder so sind noch erhältlich. Gebt Gas. Die plakatieren auch jetzt erst. Die plakatieren dann nicht schon ein halbes Jahr voraus, weil die Leute gewöhnen sich an den Anblick von so einem Plakat. Irgendwann sehen sie es gar nicht mehr. Und irgendwann sagen sie, ach, das war ja gestern. Oh Mann, ich wollte doch da unbedingt hin. Außerdem kostet Plakatieren ja auch viel Geld. Das heißt, die haben jetzt erst letzte Woche angefangen zu plakatieren. Und es gibt wohl nochmal einen kleinen Run auf die Tickets. Aber voll sind wir noch nicht. So, Mannheim am Dienstag, Mittwoch in Düsseldorf im Savoy-Theater, Donnerstag in Frankfurt in der Käs und Freitag in Stuttgart im Theaterhaus. Wenn ich mich nicht irre, geht einfach auf erkanstefan.de und zieht euch das Ding rein. Wann treten wir wo auf? Wir waren gestern in Leipzig und haben Werbung gemacht für die Osttermine. Das heißt Osttermine, die neuen Bundesländer. So neu sind die auch nicht mehr. Ist ja mittlerweile auch schon, wann, 1989? 30 Jahre her. 30 Jahre später sage ich immer noch Osten. Dabei heißt es ja jetzt Westrussland. Haben wir ja so schön behauptet. Im ZDF-Fernsehgarten. Wir haben uns überlegt, wo war denn Deutschland 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel? Da war das Jahr 1975. Da haben wir auch noch einen weiten Weg gehabt. Wo war der Westen? Deswegen, wir waren aber begeistert von Leipzig. Leipzig war echt traumhaft schön. Was für eine geile Stadt, was für eine wunderschöne Stadt, was für eine diverse, offene Bevölkerung. Leipzig ist tatsächlich so eine kleine Insel in Sachsen. Dresden hat wohl den Absprung nicht so richtig geschafft, aber wir kommen trotzdem nach Dresden, weil, und das möchte ich jetzt nochmal betonen, es sind ja nicht alle so. Ne? Ihr wisst ja, ich habe eine dunkelhäutige Familie. Und es werden nicht unbedingt direkte Einladungen ausgesprochen von rechtsnationalen Menschen, zu sagen, hey Flo, bring doch mal deine Leute vorbei, wir freuen uns auf die. Hier kommt Besuch. Ihr hört die tapsenden Schritte mit den ausgefahrenen Krallen. Oh, meine Frau. Nein, mein Hund. Und meine Frau hat einen Kaffee gebracht. Hallo Stefanie.
Hola.
Bist du heute zu Gast im Podcast?
Ja.
Sehr schön. Ich erzähle gerade davon, wie ich in Leipzig war. Gestern und wir haben Werbung gemacht für unsere Auftritte am 22.11. in Leipzig im Kupfersaal und am 23.11. in Dresden in der Schauburg. Genau, da sind wir und wir sind auch irgendwann in Berlin. Das sind unsere einzigen drei Osttermine. Ja, ich glaube in Löbau sind wir auch. Wir sind in Löbau, klingt nach Osten. Alles mit Au am Ende. Löbau. Genau, da sind wir auch irgendwann. Ich vermute mal, dass es Osten ist. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine wütenden Zuschriften. Genau. Und da haben wir Werbung gemacht für unsere Erkan und Stefan-Termine. Davor haben wir ein Musikvideo gedreht, am Tag davor, für den Remix von Ehrenmann.
Check it out, Leute.
Ja, wird richtig geil. Kommt jetzt am Wochenende raus. Und der Ehrenmann-Remix wurde gemacht von Harris und Ford. Das sind zwei EDM, Electronic Dance Music DJs. Und es ist mega geil. Voilà. Total geil. Und den haben wir sogar jetzt performt in Burghausen bei der Comedy Nacht des Grauens beim Open Air, das nach innen verlegt wurde. Da haben wir den Song sogar zweimal performt. Warum haben wir den Song zweimal performt? Weil wir bei dem Auftritt zweimal aufgetreten sind. Ja. Es war nämlich ursprünglich geplant, ich drehe jetzt mal die Kamera so ein bisschen so, dass der Hund auch ein bisschen sichtbarer wird.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein, okay, gut. Es ist ja nicht nur ein Audio-Podcast, sondern man kann sich das Ganze sich auch auf Video angucken, da passiert nicht viel, außer einer guckt in die Kamera und im Augenblick seht ihr auch einen Hund hin und wieder durchs Bild turnen. Und meine Frau natürlich, die eine Cap aufhat mit Werbung von einer Firma, die ihr jeden Monat $100,000 überweist dafür, dass sie eine Nike-Cap trägt. Ja, genau. Wir bekommen keine Kohle für diesen Podcast von Nike und von, was ist das, Onesie. One Piece, genau, One Piece heißt die Firma. So, wäre aber cool. Aber nein, selbst Adidas hat Erka und Stefan nie gesponsert. Müssen wir mal dazu sagen, die Leute dachten immer, wir seien von Adidas gesponsert. Never. Die haben damals gesagt, diese Klientel, die sowas trägt.
Wir rufen dich an, Adidas.
Die klaut das Zeug doch
wir
eh nur.
Wir rufen dich an.
So rassistisch waren die damals. Habe ich schon mal gesagt, dass Red Bull damals gesagt hat, wir wollen euch nicht sponsern, weil wir wollen nicht, dass Red Bull eine Türkenbrause wird? Krass, oder? Krass. Ich glaube, das Fax von denen habe ich noch irgendwo, als wir damals eine Sponsoring-Anfrage geschickt haben. Okay, gut. Also, das Comedy Open Air des Grauens in Bockhausen sollte ja draußen stattfinden, vor 400 bis 600 Leuten, so viel sind ja regelmäßig da. Und es wurde aber nach drinnen verlegt, weil das Wetter nicht sicher war. Und zwar im Cabaret des Grauens. Und weil da nur 50 Leute reinpassen und dann hätten 350 draußen warten müssen, haben sie noch eine zweite Location mit dazu genommen, nämlich das Café am Bichl. Da passen auch nur 150 rein. Aber es war umsonst, kann sich keiner beschweren. Und um die 6 Comedians dann in 2 Locations auftreten zu lassen, haben wir gesagt, 3 spielen erst in Location A und die anderen 3 in Location B. Und dann ist Pause und wir tauschen. Das heißt, jeder Comedian tritt 2-mal auf. Und das Ganze wurde um 5 bis 10 Minuten Zeit versetzt, damit der Moderator, da hatten wir nur einen, der Matuschke, damit der das schafft, erst bei A zu moderieren und dann rüber zu rennen zu B und dort genau das Gleiche zu erzählen. War cool.
Super, Matuschke.
Hat er geil gemacht. Und danach sind wir noch schön abends in der Location gegangen. Wir waren noch im Moloko und Johann Theissen war mit dabei, Vicky Blau war mit dabei, Carmen Jahrstorfer ist aufgetreten und habe ich noch jemanden vergessen? Bumelo war noch mit dabei. Auf jeden Fall, wir hatten einen super schönen Abend, haben dann auch noch was getrunken und am nächsten Morgen sind alle glücklich und zufrieden nach Hause gefahren. Und Johann Theissen hat gepostet, es ist unfassbar, wie krass der Hype um die beiden, eckige Klammer, damit gemeint ist, Erkan und Stefan, ist, die Leute sind echt ausgeflippt, dass wir da waren. Und wir sind eben 2-mal aufgetreten. Das erste Mal 20 Minuten im Cabaret des Grauens, das nächste Mal haben wir 35 Minuten gemacht, weil das war dann der letzte Auftritt des Abends, da musste man den Zeitplan nicht mehr einhalten und haben auch die Gelegenheit gehabt, andere Sachen zu performen, die wir dann eben auch für unsere Tournee proben mussten. Und es war super, war ein richtig geiler Auftritt, oder?
Ja, es war super, wirklich.
Ehrenmann kam super an.
Erstes Mal, dass deine Tochter hat dich gesehen beim Auftritt.
Als Erkan und Stefan.
Als Stefan, ja.
Ja, und hat sie sich geschämt?
Nein, sie war sehr stolz auf dich.
War sie stolz? Ja, da glaube ich, Insta-Stories rausgehauen.
Ja.
Hat ein bisschen gefilmt.
Hat auch gelacht, sie fand es auch sehr lustig. So, ja. Es läuft, Leute.
Es läuft. Und ich habe gemerkt, wie
assi unser
Remix ist. Der Ehrenmann-Remix von Harrison Ford ist so mega, mega assi. Das war saugut. Der kommt jetzt am Wochenende raus. Viel Spaß. Sie haben auch das Video dazu gedreht. Und gucken wir mal. Genau. Dann, was ist noch passiert? Mal. Letzte Woche?
Oh, ja. Letzte Woche war ich in den USA. Du redest über...
Schreckliche Urlaubserlebnisse.
Ja, das war nicht Urlaub, aber ich bin nach USA geflogen, Families zu besuchen und auch aus geschäftlichen Gründen.
Mhm.
Ich schreibe ein Kinderbuch.
Richtig.
Über meine autistische... mein ältester Bruder, der ist Autist. Und als Kind habe ich immer fantasiert, dass er... Nee, lass, Schatzi. Nee.
So, ist doch gut.
No, just put it down. Fantasiert, fantasiert, dass...
Ich kontrolliere hier den Podcast.
Dass er ein Superheld am Abend war, weil untertags war er als gemobbt, als Autist, weil er anders war. Und ich habe immer fantasiert, dass er Superheld war. So, ich schreibe jetzt ein Kinderbuch über sowas. Und ich habe den Deal bekommen.
Jawohl.
Stephanie, und ich wollte ein Foto machen mit meinem Bruder. Mhm. Und so da, ja, das war eine Aufwand.
Ihr Bruder lebt nämlich noch in Detroit.
Und der wird dieses Jahr 63.
Wahnsinn, oder?
Habe ich auch was rausgefunden, weil mein Bruder ist Autist. Der ist eine Impfung-Autist, weil es ist verschieden. Es gibt, das sind die, die sind so geboren, und es sind die Impfung-Autisten.
Da rührt auch dieses Gerücht her, dass Impfungen Autismus verursachen. Aber damals ist wirklich was experimentiert worden mit Stephanies Bruder.
Genau.
Da war eine ganze Menge autistische, nee, Moment, ganze Menge Kinder, die später alle den Autismus
bekommen. Genau, er ist in ein Programm genommen, war, die waren alle auch intelligente Kinder.
Hochbegabt.
Ja. Hochbegabt, weil er könnte schon lesen, schon mit 2. Könnte schon lesen. Und die haben alle so eine Impfung, besonders Impfung bekommen, und das war ungefähr 20 bis 30 Kinder, hat meine Mama gesagt, und er war der einzige Schwarze, die waren alle andere Weiße, und von diesen Kindern, nur er und ein anderes Kind, die sind aus diesem Programm oder aus dem Krankenhaus, die konnte heim. Alle anderen, die sind gestorben, die Kinder sind gestorben, oder die musste in eine Institution. Und der andere Kind, der rausgekommen mit meinem Bruder ist, der ist im Rollstuhl immer geblieben. Könnte nicht gehen. Woraus mein Bruder, der war acht Monate bis ein Jahr im Krankenhaus. Und während dieser Zeit, der konnte nichts sehen, konnte nicht sprechen und konnte nicht gehen. Und in diesem Jahr konnte er wieder sehen, er konnte wieder sprechen und er konnte wieder gehen.
Wieder oder wieder?
Wieder.
Also nach einem Jahr, okay.
Nach einem Jahr. Und so, ja, und er ist jetzt, er wird dieses Jahr 63, am 11. November, 11.11. Und er ist in 1956 geboren, 11.11.11. Wahnsinn, Leute.
Und wieso 11.11.11?
War 56, 56 ist 11.
Ah, okay. Crazy. Okay.
So,
um 11.11 Uhr.
Ja, und er wird dieses Jahr 63, und ich habe auch herausgefunden, der ist immer noch einer von den Ältesten, die noch am Leben sind, Autisten in den USA. Weil normalerweise die Leute, die Autist sind, hat mit zu tun, was es ist für ein Autismus und ob die geboren mit ist oder nicht. Und weil normalerweise, das war so, dass mit 30 oder 50, zwischen 30 und 50, die sterben normalerweise. Weil die haben immer dazu irgendeine Krankheit oder irgendwas mit den Organen, dass die leben nicht länger. Und das gibt es einen Mann noch, der ist zwischen 70 und 80, und er ist geboren mit Autismus, und er ist noch am Leben.
Ach.
Ja, und er ist eigentlich, sollte sein, der Älteste mit Autismus. Aber mein Bruder ist einer von den Ältesten.
Wahnsinn.
Immer noch, der am Leben ist. Und so, ich bin gegangen, das war sehr wichtig für mich, dieses Foto zu haben.
Für das Buch?
Für das Kinderbuch. Und auch ein bisschen mehr, Prost. Und
das war der Hund übrigens,
und
das
war auch, nicht ich. Und auch ein bisschen mehr Information über das, über seinen Autismus und das Ganze, ja, seine Behandlung, und ihn zu besuchen und zu sehen und mit ihm zu reden. So, während ich da war, meine Mama, sie wohnt in, das heißt Independent Living. Und das ist ältere Leute, wenn du trotzdem, wie ein Seniorenheim, aber du wohnst wirklich alleine. Du wohnst alleine, und es ist nicht eine so Hochgebäude, die sind, wie sagt man das?
So kleine Bungalows?
Ja, die sind Bungalows.
Mhm.
Und es ist da beim... Am Wald ist da. So, es gibt viele Tiere.
Am Stadtrand von Detroit. In Pontiac eigentlich, ne?
Eigentlich in Pontiac.
Mhm.
Es ist nicht Stadtrand von Detroit, weil das ist ungefähr 30, 40.
Okay, Pontiac ist so wie Dachau zu München oder sowas, oder?
Genau. Nee, bis so weiter weg.
Okay.
Bis so weiter weg. Und dann sie hat viele andere so kleine Dörfer, die um sich
ist. Starnberg.
Genau. Und da ist viel Wald, viele Tiere, die wirklich, du sitzt im Garten und kommt dir eine Rehe entgegen.
Ihr habt diese wütenden Truthahne gehabt,
oder? Ja, wir haben Truthahne. Ja, Leute sagen, die sind wütend, aber momentan ist es jetzt eat or be eaten. Das ist jetzt die ganze Tiere, die vorbereiten sich jetzt für Winter. So, die sind alle unterwegs für irgendwas, so diesen Truthahnen, die schützen sich. Und so, wenn du denn in der Nähe kommst, die sind alle zusammen und die attackieren. Krass. Und es ist wirklich, es ist der Hammer.
Detroit, einfach Gangster, alle. So, selbst die Turkeys sind Gangster.
Nein, es ist wirklich sehr, sehr ruhig da draußen. Es ist so wunderschön da draußen. Ja, diese ganzen Tiere, es ist wunderschön. So, es gibt Stinktiere in Michigan. Ich bin aufgewachsen, das wissen wir schon. Ich bin nie bespült.
Super, gleich mal die Pointe, gleich am Anfang gleich erzählen.
Das ist wirklich.
Was ist passiert?
Es ist wirklich, es ist meine Geschichte, okay? So, es war 5 Uhr morgens oder sowas. Meine Mama hat einen kleinen Hund. Ihr Hund heißt Sugar Muffin, wirklich, ohne Scheiß, Sugar Muffin. Aber ihr Name ist so gekommen, weil ihre Frauchen ist gestorben und die haben Sugar Muffin adoptiert. Und die ist so süß, oh, die ist so ein lieber Ich. So, die ist rausgegangen und sie jagt ja wie jeder andere Hund kleine Tiere oder irgendwas. So, ich wollte sie rauslassen und ich dachte, sie geht schnell Pisa und die ist um eine Ecke ganz schnell gegangen. Und ich bin um eine Ecke gerannt und habe ihren Namen gesagt, so Sugar. Und genau in diesem Moment, Mond auf, alles nur mit meinen Schlafklamotten an, Haare, Stinktier. Nee. Sugar Muffin in ihrem Mund, in meinem Mund, wir beide, das hat gerochen, Leute, wie, was ist Turpentine in auf Deutsch?
Terpentin?
Ja, hat so gerochen für mich. Sugar Muffin, total Wasser aus dem Mund gelaufen, Spuck. Unsere Augen, beide laufen, wir können beide nicht atmen. Sie hat sich einfach auf den Boden gelegt, fast bewusstlos. Ich hatte total Angst, ich dachte, die ist vergiftet. Ich habe sie am Arm genommen, sofort zum Tierarzt gefahren. Wir beide total stinkig. Wir gehen zum Tierarzt. 5 Uhr morgens, es ist immer noch dunkel. Die Leute beim Tierarzt schauen uns beide
an. Welcher Tierarzt? 5 Uhr morgens?
Redet und den Krankenhaus, die sind auch immer da 24 Stunden. Das gibt's immer jemand da.
Animal Clinic 24 Hours.
Immer okay. Jemand krass. Da.
Cool, Detroit.
Und es ist nicht Detroit, Pontiac, Leute. Sein Unterschied.
Ja, da legen vor allem die Leute als Pontiac Wert drauf.
Sag nicht so ein Afrikaner, der kommt aus Jamaica. Ja. Schlimm.
So krass.
Ja, so. So. Passion. So, wir beide stinken. Ich merke, die geben mir irgendwas. Die sagen, normalerweise sagt man Tomatensaft. Sollte man nutzen.
Echt auf die Haut oder wie?
Ja, sofort baden in Tomatensaft. Die haben mir irgendwann ein Rezept gegeben, 3/4 Becher Backpulver, ein so Flasche von Peroxide, Flüssigkeit und
Wasserstoffperoxid oder
genau, und ein Löffel voll von Dawn, und das ist eine Geschirrspülmittel. Das mischst du zusammen, alles zusammen, und musst du das überall reiben. So.
Ekelhaft.
3 Tage, ständig 3 bis 5 Mal am Tag, habe ich gebadet in diesem Zeug, habe ich gebadet Tomatensaft. Der Wohnung von meiner Mama hat gerochen, riecht immer noch. War die ist unter dem Bett von meiner Mama, sofort, war die total fertig.
Wer die? Der Hund?
Sugar Muffin.
Achso, ja, okay.
Du, Haare, ich habe gestunken, ich bin nie in meinem Leben von einem Stinktier, das war, Leute.
Ich habe keine Ahnung, wie sowas riecht, aber es muss bestialisch sein.
Mein Zunge, war wie Baumwolle. Ich habe nichts gerochen. Könnte nichts. Ich habe zweieinhalb Tage lang nur getrunken. Ich habe nichts gegessen. Ich habe so Hunger gehabt. Aber jedes Mal, ich habe was gegessen, es war wie meine Zunge, wie Baumwolle. Es war so schrecklich. Ich habe solche.
Warte, meinst du, oder?
Ich habe solche meine Zahnbürste in Tomatensaft getaucht und meine Zunge gebürstet. Du, das war, ich habe das in der Nase, ich habe das, du weißt schon, in den Augen hier.
Ja.
Es war furchtbar.
Gut, dass ich dich erst fünf Tage später gesehen
habe. Es war auch nie im Leben. Du, und ich musste Sachen erledigen. Ich könnte, war der Zeit, ich hatte nur 3 Tage. Noch, ich hatte so viel zu erledigen. Du, ich musste wirklich Regierungssachen machen, gesetzliche Sachen. Ich muss zu meiner alten Uni gehen. Ich wollte meine alte Schulklasskameraden mit denen treffen. Ich könnte nicht, weil ich habe so furchtbar gestunken. Ich musste absagen. Und ich musste wirklich sagen, Leute, ich kann euch nicht treffen.
Mittlerweile geht es wieder so ein bisschen. So.
Aber wirklich, Leute. Ach,
gemein. Vor allem, Stephanie hatte, glaube ich, nur 6 Tage Zeit. Und davon wurden 3 vom Stinktier versaut. Pepe Le Pew. Oh, meine
aber
kleine süße Stücke.
Aber wirklich direkt in meinen Mund aufmachen, eingeatmet in den Lungen. Stinktier. Es war so, es hat so gestunken, Leute.
Das Positive ist, es relativiert jetzt meinen Furz. Wenn ich stinke, dann kann ich immer sagen, hey, das ist doch alles... Alles harmlos im Vergleich, oder?
Das wirklich. Nie im Leben ist es mir passiert. Nie im Leben.
Jetzt, so, ich rieche jetzt wie Rosen.
So, das war mein Urlaub.
Dein Horror-Urlaubserlebnis.
Stinkt hier.
Krass. Ja. Also Horror-Urlaubserlebnisse. Mein Schlimmstes, und das hatte ich ja schon mal angekündigt, war der 11. September. Da war ich mit dem Wohnmobil in den USA. Damals noch mit meiner Ex. Und wir sind gerade von Salt Lake City nach Idaho Falls gefahren, auf dem Weg zum Yellowstone Nationalpark. Und wir, in den USA ist es nicht so, dass du überall UKW-Radio empfängst. Es gibt wirklich streckenweise zwischen Städten Regionen, wo du Mittelwellen- oder Langwellenradio hören musst, weil einfach nichts da ist. Und wir haben 3 Wochen lang nur CDs auf dem Discman gehört in diesem Fahrzeug, kein einziges Mal Radio eingeschaltet. Und da dachten wir uns an diesem einen Morgen, ach komm, wir können unsere Musik schon nicht mehr hören, jetzt schalten wir einfach mal Radio ein, mal gucken, was da so kommt. Und es ist dann echt so ein Willie Nelson Radiosender. Keine Ahnung. Und dann kam Werbung. Also wir haben eingeschaltet und wir dachten, es kommt Werbung, weil das war so, wie damals die Werbung typisch war. Oh mein Gott, Dave, das ist wirklich unfassbar. Die Menschenmassen stauen sich bis runter zur 32nd Street. Was ist da los? Der Matratzen-Jerry hat geöffnet und die haben Sonderpreise. Also so waren die Werbungen damals. Oder sind sie immer noch? Keine Ahnung.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, es geht um irgendwelche Towers und wir dachten, ah, wahrscheinlich ist es Mattress Castle. Vielleicht geht es um die Türme von dem Matratzen-Castle. Es klang auf jeden Fall von der Sensationshaftigkeit genauso wie so eine blöde, sensationsheischende Werbung. Und wir haben nur so halb hingehört und plötzlich hieß es, the second tower is on fire, an airplane, bla bla bla. Bis wir wirklich begriffen haben, nee, da ist wirklich was passiert. Und dann langsam hat sich dieses ganze Horror offenbart und wir wollten dann in die nächste Stadt, um uns irgendwie zu informieren. Und dann sind wir nach Idaho Falls gefahren. Twin Falls wäre daneben gewesen, aber das war dann quasi vom Wortspiel her ein bisschen zu nah dran. Wir sind dann nach Idaho Falls und dort als allererstes in so einen Chili Burgers oder sowas. So einen Burgerladen, wo immer eine Sportsbar, wo halt Fernsehen läuft. Und wir wollten einfach sehen, was ist passiert. Und wir wollten natürlich auch Bilder sehen. Und da saßen die Leute und haben gefrühstückt oder früh Mittagessen oder gebruncht. Und haben sich einen Scheißdreck dafür interessiert. Im Fernsehen lief's, im Fernsehen wurden die Bilder gezeigt und die Leute saßen teilweise mit dem Rücken zum Fernsehen und haben gesagt, was interessiert mich New York? die interessieren sich ja auch gar nicht für uns. Aha. Ein Paar saß da, sie hat gesagt, hey, du solltest dir das unbedingt angucken. Und er hat gesagt, das sind ja eh nur Banker und Juden. Scheißegal. Aha. Es war so krass. Ich war total schockiert. Es hat die Leute in Idaho Falls einen Scheißdreck interessiert, was in New York passiert. Weil für die ist New York gar nicht so richtig USA. Das ist ja nicht Midland, das ist ja irgendwie East Coast, da wohnen die ganzen Liberalen, die ganzen Clinton-Wähler. Ja, da hat es keine Falschen erwischt in deren Auge. Verrückterweise am nächsten Morgen hat die Propaganda der USA dann doch schon so gut funktioniert, dass dann alle Flaggen auf ihren Autos montiert hatten und auf die Autos Revenge geschrieben haben. Und dann ging es schon los. Aber es war heftig.
Ja, und in Detroit war schon, war das gibt's, da in Detroit ist der größere Bevölkerung von Middle Eastern Leute.
Okay. Iraki, Nahe Osten bei uns.
Ja. Iraki, was noch?
Middle Eastern. Keine Ahnung, Libanesen.
Genau, da. Und das war schon eine Woche vorher. Der ganze Gegend da war abgesichert, so barrockiert und die Leute in Detroit dachten, bei denen gibt es eine Feier.
Ach, die Stadtviertel von den Kaldiens.
Genau, den Stadtviertel von denen war eine ganze Woche vorher.
Krass.
Und die in Detroit dachten, oh, die haben eine Feier da, aber das ist anscheinend, was das war. Und die haben gesehen, wie die Leute eingekauft haben, wie ein Apokalypse. Weil die dachten, oh, die kaufen viele, die haben wirklich da barrockiert.
Bereiten sich auf was vor.
Die haben was für was vorbereitet.
Barrikadiert.
Genau. Und die haben Polizeischutz gehabt schon von der Stadt. Haben die schon gehabt.
Echt? Wer hat dir das erzählt?
Meine Mama. Und
deine Mama war doch bei dir.
Ja,
in München.
Sie war bei mir, aber sie hat schon Bescheid gewusst, weil das war auch in den Nachrichten auch die Woche vorher.
Ah, stimmt, ja. Okay.
Die haben es sogar in den Nachrichten
krass
gesagt, dass deine Gegend gibt es irgendwas, war anscheinend bla.
Das heißt, die irakische Bevölkerung wusste, da wird was passieren, hat sich darauf vorbereitet, auf wer weiß, irgendwelche Rache-Maßnahmen von den Christen oder was auch Geier was.
Die haben schon gewusst, dass irgendwas passiert in den Staaten. Die haben schon gewusst. Das ist durch.
Damn.
Weil man muss auch wissen, der Netzwerk von den Muslimen ist.
Ja.
So.
Du meinst, die halten mehr zusammen als,
ja,
als die Schwarzen?
Die halten mehr zusammen als.
Als alle.
Okay. Anscheinend schon.
Aber trotzdem, die bringen sich doch alle gegenseitig um.
Anscheinend so. Fast forward 18 years.
18 Jahre später?
Ja, 18 Jahre später. Wie halten die zusammen?
Mal so, würde ich sagen, oder?
Aber die, sagen wir, ihre eigene Volk, die sind mehr als die Leute, die gehen rum und lassen sich
in die Luft sprengen?
Ja.
Okay.
Moment. Dieses Netzwerk, und das ist wie, die haben was gewusst. So.
Ja.
Das war's.
Okay. Wo warst du am 11. September?
Ich,
in München.
In München. Damals habe ich in Lehel gewohnt und meine Mama war zu Besuch und wir haben es gesehen, wir haben geweint, wir waren total schockiert. Wir haben. Und es hat uns leid getan für die Familienmitglieder, für die ganzen Leute, für USA. Das war für uns auch total peinlich, weil wir haben auch gemerkt, das ist total für uns durchsichtig, was da abgeht. Anscheinend, die haben es geschafft, die ganze Welt anzulügen. Aber ich denke, für jeder, der 11. September, egal wo du warst und egal was du gemacht hast, du wirst immer dran erinnern an diesen Tag.
Jeder weiß, wo er war.
Jeder weiß, wo. Und kannst du vorstellen, das gab es auch Leute, die waren auch im Urlaub. War eigentlich, das ist Herbst, das war am Anfang des Schuljahres. Und anscheinend, und nicht anscheinend, aber es ist immer so, dass jemand sagt, genau wie in Paris, man sollte da im Herbst und im Frühling gehen. Mhm. Das ist immer schön. Und es war auch genau in diesem Moment, wo New York sollte sich vorbereiten auf eine super so touristische Herbstsaison. Mhm. Und das hat sich auch für Urlauber.
Apropos deinen Paris-Trip mit Emma zusammen, mit unserer Tochter.
Oh ja, apropos. Ach,
hallo.
Ich war auch in Paris. Das war auch der...
als die Anschläge waren.
Und es war ihr Geburtstag.
Ja, da sind die extra nach Paris geflogen, die beiden, Mutter und Tochter, um einen schönen Trip nach Paris zu machen. Und unser Sohn und ich, wir saßen auf der Couch und haben das Deutschlandspiel angeguckt. Und haben den Knall gehört und dachten uns, was ist denn da passiert? Zuerst hat der Journalist es überhaupt dem keine Beachtung geschenkt und dann plötzlich auf einmal drangen die Nachrichten durch und wir haben dann sofort Stephanie angerufen in Paris.
Und meine Tochter und ich, wir haben
waren geschlafen. Kurz vorher waren die aber noch bei einem der Straßen, bei einem der Cafés, wo auch eine...
Nee, wir waren auf dem Eiffelturm.
Ja.
Und dann wir sind zurückgefahren ins Hotel. Und wo wir waren, unser Hotel, das ist angeblich die vierte Station, wo der Anschlag passieren sollte.
Wie hieß es denn?
Wo der Cube ist. Wie heißt
dieses
das?
Große, ja, stimmt. Les Halles, Lafayette, Egal jetzt.
Ja.
Könnt ihr googeln. krass. Apropos Mutter besuchen. Wir besuchen auch öfter Stephanies Mom. Und da hatten wir auch ein Horrorerlebnis. Richtig krass. Nicht bei ihr, aber bei ihrem Haus. Wir sind da angekommen, spät nachts ins Bett gegangen, geschlafen, am nächsten Morgen mit Jetlag. Ich glaube, um 5.30 Uhr sind wir aufgewacht, haben einen Fernseher eingeschaltet und da haben wir so Local News gesehen, dass vor so einem Apartmentgebäude der Parkplatz vollgelaufen ist mit Wasser. Es war über Weihnachten, Silvester waren wir dort und ein Hydrant ist geplatzt vor Frostschaden und das ganze Wasser ist in den Parkplatz hineingelaufen und die Autos standen teilweise bis zu den Seitenspiegeln im Wasser und zugefroren. Und ich schaue mir das an und sage, ey Leute, das sieht genau aus. Das sieht wirklich aus wie unser Haus. Und Stefan und ihre Mom beide so, nee, du hast keine Ahnung, du bist heute bis zum ersten Mal hier, du bist gestern Nacht hier gelandet. Da täuscht du dich. Gucken zum Fenster raus, was war? Newsvans, ja. Alle Leute standen heulend vor ihren Autos. Nachrichten, Radiosender, Feuerwehr.
Bis zu der Handgriff ist das Auto
eingefroren gewesen.
Eingefroren.
Und unser Auto, unser Mietwagen mittendrin.
Und kannst du vorstellen, Detroit, the struggle is real, Leute. Am Hustlen. Da geht einer rum.
Ja.
Mit einer Wasserkocher.
Mit
den Steckdosen. Und sagt, der kocht Wasser für jemanden. Aber das kostet $5.
Ja.
Und er hilft ihnen, ihr Auto freizumachen.
Da hat Stephanies Mom noch in Detroit 7 Mile gewohnt.
7 Mile in Greenfield.
Ihr kennt 8 Mile?
No, 7 Mile in Evergreen.
7 Mile in Evergreen. Wer den Film 8 Mile mit Eminem gesehen hat.
But it's Westside.
Westside, eine Straße südlicher. Genau.
1 Mile.
Ja, krass.
1 Mile.
1 Mile. Eine Meile südlicher, genau. Ich glaube, diese großen Querstraßen sind nach den Meilen benannt, oder? Vom Stadtzentrum nach Norden gehend. Okay, ja, krass. Das war auch ein Horrorerlebnis.
Und wir haben, ja, wir sind auch mindestens 2 Mal mit kranken Kindern unterwegs. Da war einer, wo wir waren in Fuerteventura.
Ja.
Ja, klar. jeder kennt diesen TUI Urlaub, wo du steigst einem Flieger und es gibt jemanden, der hustet alle voll und dann kommt diesen...
Klimaanlagen.
Und dann wird alle dann krank. Kinder waren krank. Ich bin so voll gekotzt geworden, dass ich habe den Fluggesellschaft Decke es Rock.
Ja.
Musste ich machen. mein Kind hat mich voll ja, gekotzt. Dass ich hab ein Sports-BH angehabt. Mhm. Das war mein Oberteil.
Mhm, ja, voll gesportzt.
Und dann ich habe die Decke von der Fluggesellschaft und er hat Tui drauf gehabt. Und ich habe den umgewickelt wie er sein Rock.
Als Rock, ja.
Ja, als Rock. Und das habe ich gehabt.
Ja, die Kinder haben sich in Fuerteventura, wie der Name schon sagt, starker Wind. Wir waren da im November. Die haben sich da eine Mittelohrentzündung geholt.
Genau. Oh.
Der ganze Urlaub im Arsch.
Und den Tag, als wir weggeflogen sind, der Heuschrecken.
Ja. Das, da haben wir Glück gehabt.
Es war wie im Bibel, Leute.
Eine Heuschreckenplage am Tag unseres Abflugs.
Ja, das kommt von Afrika, einer Wolke. Die sind übers Meer. Wie dieses Mal, was ist das vor 2 Jahren, dass die Schmetterlinge sind über den Alpen gekommen.
Ja, richtig, stimmt, genau.
Das war genau so wie sowas.
Ja.
Mit den Schmetterlingen. Apropos, von allen den Straßen, von all die Wegen, dass die Schmetterlinge gehen könnte. In diesen Zeit haben wir in Reichshausen gewohnt. Mhm. Ich war zu Hause. Ich sag's euch, Leute. Mindestens ein paar Millionen, wirklich, Schmetterlinge sind unsere Straße. Nicht die Straße gegenüber, nicht unsere Straße runtergeflogen, mhm, und im Wald. Und ich schwöre es euch, das ist der most unglaublichste Erlebnis, außer der Geburt von meinen Kindern, das ich gehabt habe.
Mit diesen Millionen von Schmetterlingen.
Ich bin die Straße runtergegangen und ich habe die Arme breit gemacht, wirklich. Wie Jesus. Die Schmetterlinge sind um mich geflogen. So nah dran. Und meine Klamotten haben geflattert.
Krass.
Das war nur, und ich bin wirklich, und ich, vor mir und hinter mir war dunkel. Weil die Schmetterlinge sind um mich geflogen. Und die sind um mich geflogen, rum mich und im Wald.
Ich bin danach noch mit dem Auto nach Regensburg gefahren oder irgendwo hin. Und da bin ich dann durch diesen Strom von Schmetterlingen durchgefahren. Ich habe locker 100 erwischt.
Aber es war ja unglaublich. Und das ist uns passiert in Fuerteventura. Aber das war Heuschrecken. Und das war eine dunkle Wolke. Das ist übers Meer. Und die sind wirklich, wie weit sind die geflogen mit dieser Wolke?
Das sind, ich glaube, es sind 100 Kilometer dürfen es sein. Also von der Küste. Ich habe keine Ahnung.
Und die waren in der Luft und die sind gelandet, das war wirklich wie im Bibel, die sind gelandet wirklich am Meer. Die Leute sind weggerannt, das war wirklich.
Aber krass. Ja, wirklich, wir saßen im Flugzeug, sind losgeflogen und an der Flugzeugscheibe dunk, 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 dunk.
Ja, und so hoch waren
wie bei das Omen irgendwie, wie so eine biblische Plage. Am Tag unserer Abreise, also da hat man nochmal Glück.
Ja, so wir haben wirklich viele Urlaubs, zum Beispiel, wir waren auch gerade vor kurzem in Tunesien. Das war auch was. Und da haben,
was war in Tunesien?
Ja, ich bin krank geworden, aber es war nicht so abenteuerlich. Okay. Aber das ist uns was Wunderschönes passiert. Ich habe alle aufgeweckt und habe gesagt, ich möchte ein Foto machen von Sonnenaufgang.
Ja.
Und das war schön.
Ich habe auch meine Hörer natürlich gefragt, habt ihr schöne Horror-Urlaubserlebnisse? Und ich habe Post bekommen von El Cativo. Der Name wurde anonymisiert. Nee. Der hat geschrieben, dein Aufruf im Podcast hat eine längst erfolgreich verdrängte Geschichte wieder wachgerufen. Ist aber echt so mit Horror-Urlaubserlebnissen, oder? Vor circa 12 Jahren sind wir das erste Mal mit unseren Kindern, damals circa 2 und 4 Jahre, hey, die sind genauso alt wie unsere Kinder, oder?
Mhm.
Über Weihnachten nach Österreich in die Berge gefahren. Wir haben eine frisch renovierte Ferienwohnung im ersten Stock eines Familienhauses bezogen. Frisch renoviert, bin gespannt. Die zweite Wohnung gegenüber war gerade noch in Renovierung. In der Nacht vor unserer Abreise muss mein Sohn meiner Tochter wohl im Bett im Schlaf ins Gesicht getreten haben. Oh shit. Okay. Wir sind durch ein leises Jammern und Schluchzen wach geworden und haben nachgeschaut. Es war ein Massaker. Meine Tochter wusste nicht, was geschehen ist und hangelte sich die Wand lang ins Badezimmer. Was? Okay, hat jetzt, okay, war 2 und 4 Jahre alt. Ist der Sohn 4 und hat der Zweijährigen ins Gesicht getreten? Oder war der Sohn 2 als Baby quasi und hat der Vierjährigen ins Gesicht getreten? Wenn die nachts sich ins Schlafzimmer hangelt, ins Badezimmer hangelt? hangelte sich die Wand lang ins Badezimmer. Sie hatte Nasenbluten, oh Gott, und hat mit ihren blutverschmierten Händen die ganzen Wände rot eingetüncht. Das Bett war blutrot, der Boden und natürlich auch das Badezimmer. Es sah aus wie nach der Rasenmäher-Szene in Braindead. Ah, nett. Nur, dass weniger Körperteile herumlagen. Krasse Story. Alter, trotz Putzaktionen einer stark verkürzten Nacht bekamen wir die weißen Wände nicht mehr sauber. Zum Glück haben die Vermieter Verständnis gezeigt, klar, wir mussten ja jemanden metzeln und haben die Bude gleich nochmal renoviert. Smiley. Krasses Ding. Krasses Ding. Ja, wie erklärst du das? Sorry, die ganze Wohnung ist blutverschmiert. Ja. Ist uns schon mal sowas passiert? Sind wir schon mal im Schlaf getreten worden?
Ja.
Oh. Blaues Auge oder irgend sowas? Oder? Nee, oder?
Nee.
Auf jeden Fall vielen Dank, El Cativo, für diese krasse Story. Mich würde noch interessieren, wer hat wen getreten? Der Vierjährige, die Zweijährige oder der Zweijährige, die Vierjährige?
Und ja, wir kennen das, dass die fangen erstes Kopf zu Kopf und dann Ende des
Kopfes. Klar, Kinder, die rotieren im Schlaf.
Die Toten ist immer noch nie, immer noch.
Ich war immer der getreten wurde. Ja.
Ja, ich schlafe sehr hell, so. Die leichteste so Bewegung im Bett, bin ich wach, so bin wach. Wer braucht was?
Ja, klar. Ich schlafe einfach durch. Ich kenn.
Der schläft durch.
Genau, ich kenne da nichts. So, ja, das waren jetzt unsere schrecklichsten Urlaubserlebnisse.
Wir haben es überlegt.
Ja, was ich noch erzählen wollte, interessanterweise, wir sind dann nachher in Idaho Falls, nach dem 11. September, haben wir versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu den Leuten in Deutschland. Und Deutschland war schon viel weiter. Die haben nämlich in dieser Nacht alle Kerzen in die Fenster gestellt. Weiß nicht, kannst du dich auch erinnern? Alle Leute haben quasi so zum Zeichen der Trauer und des Mitgefühls Kerzen in die Fenster gestellt in Deutschland. Ich habe mit den Leuten per E-Mail kommuniziert. Wir saßen da in der Bibliothek, in der Public Library in Idaho Falls und haben versucht, irgendwie News rauszubekommen, was los war. Wir sind weitergefahren, wir mussten weiter Richtung Yellowstone Nationalpark und haben wir dann so eine Zeitschriftenbox aufgemacht, wo es Zeitungen gibt, wollten eine Zeitung kaufen. Da stand an der Box, sorry, wir gehen in die Wintersaison. Nächste Zeitschrift gibt es wieder im März. Nächste Zeitung gibt es wieder im März. Das heißt, selbst die haben wahrscheinlich vom 11. September gar nichts mitbekommen. Doch, oder auch okay, im Fernsehen. Aber Zeitung, es gab keine Zeitung. Zeitung gab es erst wieder im März. Krass, oder?
Ja, aber das ist...
Da merkst man, wie groß das amerikanische Hinterland ist. Oder der Hinterwäldler, wie abgehängt die teilweise sind.
Du, das funktioniert einfach anders.
Ja.
Es ist wirklich, die Leute sind wirklich, manchmal, es ist wirklich wie, sag mal, abgeschoben. Nee.
Abgehängt, oder wie?
It's like, die sind wirklich abgeschnitten von der Rest der Welt.
Mittlerweile wohl nicht mehr. Ich meine, das Internet hat doch einiges geändert, aber damals war schon krass. Damals war echt heftig. Und wenn solche Leute auf einmal Internet bekommen und mit Medien überhaupt keine null Kompetenz haben, krasses Ding. Okay.
Ich hoffe, das bringt den weiter. Und seit diesen 18 Jahren, ich hoffe, dass nur ein Moment, ich möchte ernst werden und sagen, Leute, 18 Jahre ist vorbeigegangen und zu euren Familien und Angehörigen, ich hoffe, seitdem ihr habt ein bisschen Frieden und Ruhe gefunden, seit dieser schrecklichen Tag.
Ja, ich glaube, das geht an alle Leute, denen irgendwas Schlimmes passiert ist, mit Anschlägen in diesem Zusammenhang. Auch die Leute in Paris.
Ja, alle Leute überall in der ganzen Welt.
Ja.
Wir sind alle davon getroffen. Und
ja. Kannst du jemanden?
Nicht, dass ich weiß. Und ich hoffe nicht. In diesem Fall hoffe ich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass ich jemanden kenne, auch über vier Ecken oder irgendwas. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass wenn wir alle durchsuchen würden, in der ganzen Welt seit 2001 und seit das passiert ist überall in der ganzen Welt und seitdem irgendwas ist passiert, das kann sein, wir kennen jemanden, der wirklich getroffen ist von das. Ja. Nicht nur in New York, aber wo das irgendwo passiert ist, überall. Und ja.
Das Krasse ist, wir hatten da gerade erst Erkan und Stefan 1 abgedreht. Und dann war dieser USA-Trip und wir kamen zurück und wir mussten sofort Hetna TV die zweite Staffel drehen. Und das hat alles überschattet. Es war wirklich, die Welt war wie verändert. Wir waren alle, alle schockiert, auch überhaupt nach dem 11. September wir haben ja dann den Urlaub abgebrochen, aus USA wieder rauszufliegen war schon eine Herausforderung. Wir haben das Wohnmobil damals zurückgegeben und sind dann aus Denver zurückgeflogen. Und der Flughafen war abgeriegelt. Wir haben bestimmt 8 Stunden lang haben wir gebraucht, bis wir irgendeinen Flieger bekommen haben.
Wow.
War die Hölle. Ja, hat sich einiges verändert seitdem. Hey, das war unser Schlimmbecks Comedy Podcast. Ich bedanke mich bei all meinen Schlimmbäckchen. Ich habe mal aufgeschrieben, wer hier alles am Start war. Nämlich Sebastian Lauterbach. Ist ein Schlimmbäckchen von mir. Ben Schlimmbeck, Andreas Hartig, Douglas Stahl, Erkan und Stefans Bunny, die jetzt ein Partner-Account mit ihrem Mann hat. Das ist ja auch was Komisches, oder?
Was?
Ein gemeinsames Facebook-Konto. Tina Gabriel,
nee.
Alex van Laak, ein bisschen Privatsphäre muss doch sein dürfen im Leben, oder?
Leute, ihr seid verliebt, ihr möchtet es gemeinsam
süß
machen.
Okay, ja gut.
Ich alles wünsche klar. Euch alles Gute.
Alex van Laak, Dankeschön. Leon Borg, El Cativo, danke auch für die geile Story. Dirk Hoffmann und Party Klaus. So, und dann bedanke ich mich noch bei meinen Schlimmpresarios. Jawohl, und da kommt jetzt ein Dritter mit dazu, weil ich ihn das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen, ihm zu danken. Vielen Dank an meine Schlimmpresarios. Die bekommen alle eine extra Fanfare, wenn ihr auf patreon.com oder steadyhq.com/de/ Schlimmbeck geht, dann könnt ihr sehen, wie ihr auch Schlimmpresario werden könnt. Die Fanfare gibt's für Dennis Place.
Ba-bam.
Danke Dennis und Katrina Messinger.
Uh-huh.
Und, weil ich ihn damals vergessen, letzte Woche vergessen habe, vielen Dank auch nochmal mit Fanfare an Party Klaus. So, das war's, liebe Leute. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Ah, genau, die Comedy Lounge Ingolstadt im September ist ausverkauft. Genauso ist auch die Comedy Lounge Ingolstadt im Oktober ausverkauft, ihr Lieben. Schaut bitte auf comedylounge.de nach den November-Terminen. Und es gibt aber noch Karten für Fürstenfeldbruck am 24. Oktober und für Eichach am 29. September. Da habe ich Ralf Winkelbeiner am Start, Hans Thalhammer und Sebastian Richards. Es wird richtig geil. Leute, kommt vorbei. Sebastian Richards habe ich übrigens gestern zufällig am Bahnhof getroffen. Ich stehe am Bahnhof in Erfurt. Ich stehe am Bahnhof in Leipzig. Und plötzlich,
Wo warst du?
Es war
Nürnberg, Ingolstadt, Würzburg.
Keine Ahnung.
Okay.
Auf jeden Fall schreibt er mir eine WhatsApp und sagt, schau mal nach rechts und ich drehe mich um und dann sitzt er im Zug und winkt raus. Und ich habe dann durch die Scheibe reingerufen, hey Sebi, wie geht's? Und es ist so geil, wenn du im Zug sitzt, du kannst ja nicht rausrufen. Aber wir haben dann ge-WhatsApp. Ich finde es immer schön, Kollegen unterwegs zu treffen. Wir sind eine große Community und es gibt sogar eine Facebook-Gruppe, Comedians on Trains Drinking Coffee, wo wir uns immer gegenseitig verabreden, wenn einer irgendwie unterwegs ist und sagt, hey, ich bin im Zug von München nach Hamburg, wer ist auch in dem und dem ICE? Und dann treffen wir uns öfter im Speisewagen und quatschen ein bisschen, machen noch ein Foto, stellen es in die Gruppe. Es hat bei Sebi leider nicht funktioniert, aber wir sehen uns ja auch bald. Er ist bei einer meiner September Comedy Launches dabei, nämlich am 29.09. Okay. Und er wird auch in Fürstenfeldbruck am 24. Oktober sein.
Und apropos, an diesem Tag, 20. bis 24. Oktober ist es?
Ja.
Wir werden auch englisch sprechende Komiker.
Richtig. Oscar Colasos aus
New York.
Und John McCombs aus Chicago.
Whoop, Chi-Town in the house.
Chi-Town. Es wird geil.
Chi-Town NYC.
Und wir haben auch Andrew Bulkley aus, der lebt allerdings in Berlin.
Und der ist aus England, oder?
Der ist aus USA.
Wirklich?
Ja, das heißt, wir werden komplett englischsprachige Comedy Lounge durchziehen.
So, sag es weiter, kommt vorbei. Das wird Super geil, Leute.
Wobei Andrew Buckley spielt auch auf Deutsch. Und wir werden quasi die eine, wo alle drei da sind, Oscar, John McCombs, der ist nämlich nur bei zwei Veranstaltungen dabei, die werden wir komplett Englisch halten. Und zwar wird das Augsburg und Ingolstadt und Dachau, glaube ich, sein.
Dachau, genau.
Genau.
Und
Und
Fürstenfeldbruck.
Fürstenfeldbruck. Und die anderen. Ja, okay, da ist auch Oscar mit dabei, aber eben nicht John McCombs aus Chicago.
Nee.
Das heißt, die Veranstaltung, da wird dann auch Andrew Buckley Englisch sprechen und bei den anderen wird Oscar Colossus der einzig englischsprachige sein. Damit ihr nicht verprellt seid und euch denkt, oh, ich kann kein Englisch und so weiter. Wer noch kein Englisch kann, ihr habt jetzt 2 Monate Zeit, das zu lernen und wir sehen uns dann Ende Oktober bei der englischsprachigen Comedy Lounge. Krass! Ich finde es total geil, Comedians aus den USA da zu haben. Ich finde es mega inspirierend. Guckt euch übrigens das neue Special von Bill Burr an. Das ist gestern auf Netflix erschienen. Das heißt Paper Tiger. Wir waren beide in der Aufzeichnung. Wir haben es uns angeguckt. Es ist mega gut. Viel Spaß damit. Und du,
Michi Pasch.
unser Hund, sagt, wir haben jetzt schon 50 Minuten Podcast gemacht. Wir sollten langsam zum Ende kommen. Deswegen, ich wünsche euch was. Der nächste Podcast ist Mittwoch, den 18. Und am 17. sehen wir uns in Mannheim im Kapitol mit Erkan und Stefan, am 18. in Düsseldorf im Savoy Theater, am 19. in Frankfurt in der Käse und am 20. in Stuttgart im Theaterhaus. Es gibt noch Karten, kommt vorbei, wir freuen uns tierisch auf euch, wir geben uns ganz viel Mühe und seid dabei beim Revival von Erkan und Stefan. Bis bald. Ciao.
Ciao. Sagst du ciao, Niki.
Jetzt auf einmal nicht mehr, oder? Komm hoch, komm hoch, komm, komm. Da, sag tschüss. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab 1 € im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür 2 Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab 1 € im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.